Zu Beginn der Predigt lese ich einen Text, welchen ihr im Lukas Kapitel 18 findet. Lukas Kapitel 18 ab Vers 18. Und es fragte ihn ein Oberster und sprach: Guter Meister, was muss ich tun, um das ewige Leben zu erben? Da sprach Jesus zu ihm: Was nennst du mich gut? Niemand ist gut als Gott allein. Du kennst die Gebote. Du sollst nicht ehebrechen, du sollst nicht töten, du sollst nicht stehlen, du sollst nicht falsches Zeugnis reden, du sollst deinen Vater und deine Mutter ehren. Er aber sprach: Das habe ich alles gehalten von meiner Jugend an. Als Jesus dies hörte, sprach er zu ihm: Eines fehlt dir noch. Verkaufe alles, was du hast, und verteile es an die Armen, so wirst du einen Schatz im Himmel haben. Und komm und folge mir nach. Als er aber dies hörte, wurde er ganz traurig, denn er war sehr reich. Als aber Jesus ihn so sah, dass er ganz traurig geworden war, sprach er: Wie schwer werden die Reichen ins Reich Gottes hineinkommen? Denn es ist leichter, dass ein Kamel durch ein Nadelöhr geht, als dass ein Reicher in das Reich Gottes hineinkommt. Da sprachen die, welche es hörten: Wer kann dann überhaupt gerettet werden? Jesus aber sprach: Was bei den Menschen unmöglich ist, das ist bei Gott möglich.
Ich habe gesagt, dass ich, wenn ich jetzt in Hunzenschwil bin, dann jeweils so Predigtauslegungen über die 10 Gebote mache. Das letzte Mal, ja, war eine Weile her, war eine Einleitungspredigt zu den 10 Geboten. Ich möchte auf dieses Kleiderbügelbild zurückkommen. Auch für uns als Erwachsene. Das erste Gebot lautet: Ich bin der Herr, dein Gott, der ich dich aus Ägyptenland, aus der Knechtschaft geführt habe. Du sollst keine anderen Götter haben neben mir. Das war jetzt nicht nur das erste Gebot, sondern das war zuerst die Einleitung. Und da haben wir beim letzten Mal gesehen, dass die Einleitung entscheidend ist, weil das der Trichter ist, der macht, dass nachher alles, was kommt, in den richtigen Hals fällt. Wenn man die Einleitung nicht begreift von den 10 Geboten, wo Gott sich als erlösender und befreiender Gott vorstellt, dann wird man keinen richtigen Zugang zu den 10 Geboten bekommen. Das Bild von Gott, das man hat, ist zentral und entscheidend in Bezug auf alles, aber ganz speziell auch in Bezug auf die 10 Gebote. Darum das erste Gebot dann: Du sollst keine anderen Götter haben neben mir. Das ist so relativ frontal, brutal, sehr anspracherhebend. Heng, du sollst keine anderen Götter haben neben mir. Weshalb? Weil es eben verschiedene Möglichkeiten gibt, sein Leben zu verankern. Es gibt nicht nur diesen zentralen Ort, sein Leben in Gott zu verankern. Dieser reiche junge Mann, der hat es woanders verankert gehabt. Und er war nicht glücklich damit. Gott formuliert das erste Gebot aus altruistischen Motiven egoistisch. Was heißt das? Der Altruismus sucht das Wohl und das Interesse des anderen. Und der Egoismus sucht das eigene Wohl, Selbstsucht. Also wenn ich sage, Gott formuliert das erste Gebot aus altruistischen Motiven egoistisch, dann heißt das, weil das kommt ja so rüber, oder? Keine anderen Götter neben mir haben. Er ist egoistisch. Nein. Er ist aus Gründen der Nächstenliebe und der Liebe für uns, formuliert er das Gebot egoistisch. Weil er will, dass unser Leben gelingen kann, dass wir echtes Glück erleben. Deshalb fordert er, verankere dein Leben hier in der Mitte, im Zentrum, bei mir, damit es dir gut geht. Es gibt keinen anderen Ort der Verankerung, wo es dir gut geht. Nun haben wir alle auch unsere Wünsche, genauso wie die Kinder. Aber wir könnten auch unsere Ängste formulieren, wenn wir ein Blatt dazu hätten, um diese aufzuschreiben. Unsere Sorgen. Das heißt nun nicht, dass, weil uns diese Triebfedern in unserem Innersten nicht bewusst sind oder nur halb bewusst sind, dass sie deshalb lahm und inaktiv wären. Die kommen irgendwo, diese Motive, zum Ausdruck. Wir haben unsere Abgründe und unsere Defizite, die wir füllen möchten. Wir haben unsere Träume und Glückserwartungen. Und das ist ja auch der Grund, weshalb man sagt, dass der Mensch unheilbar religiös ist. Alle Menschen. Weil alle Menschen suchen sich diesen Anker in ihrem Leben. Irgendwo verankert sich jeder Mensch. Mit kleinen Herrgöttern, die uns dann wie fixe Ideen beherrschen. Und es entstehen auch teilweise halbbewusste Lebenserklärungsversuche, die uns in gefährlichen und manchmal auch zerstörerische Abhängigkeiten führen. Ich habe mal in der Seelsorge mit einer Frau zu tun gehabt, deren Mann sie offen betrogen hat. Und als ich sie darauf angesprochen habe, da hat sie gesagt, ich bleibe in dieser zerstörerischen Beziehung, weil ich nicht allein sein kann. Es hat einmal in Abwandlung eines bekannten Sprichworts jemand gesagt, sage mir, welche Wünsche und Ängste dich beherrschen, und ich zeige dir, wer dein Gott ist. Luther hat in seinem Katechismus Gott sehr profan folgendermaßen definiert. Woran du dein Herz hängst und worauf du dich verlässt, das ist eigentlich dein Gott. Und deshalb ist das erste Gebot so zentral. Es tönt so, eben von Gott her fordernd, egoistisch, du sollst keine anderen Götter neben mir haben, quasi da, oder? Aber es ist um unsertwillen so formuliert, weil wir oft unser Leben nach anderem ausrichten. Hängen wir unser Leben zum Beispiel an unserem Partner auf? Ist wichtig. Auf was verlässt du dich? Versicherungen? Bankkonto. Ich meine, es beruhigt einigermaßen, oder? Es ist nicht unwichtig. Und woher erwartest du dir Glück und Erfüllung von der nächsten Ferienreise? Nun, hier im Rahmen des Gottesdienstes werden wir alle zustimmen und denken, dass sie sich ja letztlich auf Gott verlassen, sonst wären sie ja gar nicht hier. Das ist es aber nicht, was ich meine. Sondern es geht mir um die Rolle, die Gott wirklich im Leben spielt. Es wäre gut, wenn wir ab und zu dem Pater Neri begegnen würden, der uns die Frage stellen würde, und dann? Ist Gott der Lückenbüßer, wenn die anderen menschlichen Absicherungen nicht mehr verhalten? Oder ist er die Erfüllung deiner Wünsche? Und wenn du betest, hast du dann den Eindruck, dass du einem Freund begegnest oder dass du jetzt eine religiöse Pflicht erfüllt hast? Das ist wirklich etwas anderes. Es ist etwas anderes, religiös zu sein oder bei Gott zu sein. Ich will hier nochmal auf das konstituierende Element im Gebotsverständnis eingehen. Wir werden keines der Gebote richtig verstehen, wenn wir nicht gedanklich bei jedem Gebot die Einleitung im Kopf haben, dass Gott ein erlösender und befreiender Gott ist. Ich bin der Herr, dein Gott, der ich dich aus Ägyptenland, aus der Knechtschaft geführt habe. Wie es einem oft beim Bibellesen geht, so ist es mir auch ergangen. Wir kennen diesen Vers auswendig, aber seine Bedeutung hinsichtlich des ersten Gebots ist mir erst bei der Ausarbeitung dieser Predigt und der Erarbeitung jetzt bewusst geworden. Und ich möchte jetzt einen Switch machen ins Neue Testament, einen Zusammenhang, der mir vorher nicht bewusst geworden ist, vom ersten Gebot und von zentralen Aussagen von Jesus im Johannesevangelium. Der Gott im Alten Testament hat sein Volk befreit und dann hat er ihm die 10 Freiheitsworte gegeben. Mit auf dem Lebensweg, so als Hinweis, so kann das Leben gelingen. Und er stellt sich zu Beginn eben als der befreiende, erlösende Ich bin Gott vor. Im Neuen Testament nimmt Jesus dieses Thema auf mit seinen Ich bin Worten. Ich zitiere jetzt einige dieser Ich-Bin-Worte. Und da merkt ihr, wie zentral das ist für das Leben, was Jesus macht und quasi nur eigentlich das erste Gebot mit diesen Ich-Bin-Worten ausführt. Ich bin das Brot des Lebens. Wer zu mir kommt, den wird nicht hungern. Und wer an mich glaubt, den wird nimmer mehr dürsten. Also Jesus macht jetzt quasi nicht das, was im Alten Testament mit dem ersten Gebot gemacht worden ist. Ich bin alleine Gott, oder? Zwar um deinetwillen, wenn du es für richtig begreifst, weil ich ja der erlösende, befreiende Gott bin. Sondern Jesus sagt, ich bin das Brot. Dich wird nicht mehr hungern und dürsten. Denn wirkliche Erfüllung deiner Bedürfnisse kann nur ich dir schenken. Dann bleibt, wenn du Gott in dir aufnimmst und wirklich eine echte Beziehung mit ihm hast, dann bleibt nicht die Schale Unerfülltheit oder Durst, wie es uns manchmal passieren kann. Oder das zweite Wort, ich bin das Licht der Welt. Wer mir nachfolgt, der wird nicht wandeln in der Finsternis, sondern wird das Licht des Lebens haben. dass die Worte Jesu wirkliches Licht und damit echte Hoffnung sind und nicht Irrlichter, quasi so wie die anderen Löcher hier, sondern echtes Licht und nicht so etwas, wie man vielleicht manchmal lesen kann in gewissen Druckerzeugnissen oder Fernsehsendungen oder bei Lifestyle-Propheten hört, die meinen, sie können einem das Licht des Lebens anzünden. Die dritte Erwähnung, die Jesus macht, oder die Nennung, Kapitel 10, Vers 9, Johannes-Evangelium, ich bin die Tür. Wenn jemand durch mich hineingeht, wird er selig werden und wird ein- und ausgehen und Weide finden. Ich meine, das ist es doch, das, was wir eigentlich vom Glauben möchten, oder? Ein- und ausgehen und Weide finden und immer wieder, wenn wir beten, nach Hause kommen. Das ist etwas ganz Zentrales, bei Gott zu Hause zu sein. Bei ihm suchen wir nicht ständig und laufen an geschlossene Türen, sondern wir finden Erfüllung. Die vierte Erwähnung, die Jesus macht, und von mir aus gesehen damit das erste, dem ersten Gebot Fleisch am Knochen gibt. Ich bin der gute Hirte. Der gute Hirte lässt sein Leben für die Schafe. Wie manches Idol, dem man doch nacheifert, dem man fähnt, in der Sport-, Film- und Promiszene nützt seine Schafe aus. Sorry. Die kaufen die Postillen, er wird reicher, man kauft die CD, man kauft die Bücher und so weiter. Dieser Hirte nützt seine Schafe nicht aus. Auch wenn es so tönt, dass es egoistisch ist. Ich alleine, Gott. Aber es ist um unsertwillen so dargestellt. Ich bin der gute Hirte, das fünfte, und kenne die Meinen, und die Meinen kennen mich. Und dieses Ich bin des guten Hirten ist eine existenzielle Aktion, die in uns eine Reaktion hervorruft. Wenn er das Brot ist, wenn er das Licht ist, wenn er die Tür ist, wenn er der gute Hirte ist, dann bleibt es nicht ohne eine Antwort, eine Reaktion unsererseits, dass wir uns ihm anvertrauen und quasi eben uns in ihm allein verankern. Die Wirklichkeit eines Geschehens, dem sagen wir, das ist der Indikativ. Das ist die Realität. Aber Gott hat hier in der Einleitung zu den 10 Geboten nicht im Konjunktiv, also in der Möglichkeitsform gesprochen. Ich würde dein Gott sein, der dich aus Ägyptenland ausführen würde, wenn du dich mir anvertrauen würdest. Gott kommt immer zuvor, bringt das, was wir brauchen, schenkt es uns. Wir können es dann aufnehmen. Gott ist der befreiende und erlösende Gott. Du sollst keine anderen Götter haben neben mir, kommt nach der Einleitung. Und dieses erste Gebot steht nicht nur rangmäßig an der ersten Stelle, sondern ist auch gleichzeitig das wichtigste und zentralste Gebot, und es ist extrem kurz. Es ist auch funktional das erste Gebot. Ohne dieses Gebot machen alle anderen Gebote keinen wirklichen Sinn. Man kann da an den Kleiderbügel x Dinge dranhängen. Der Kleiderbügel schwebt in der Luft, der ist nicht verankert. Da kann man hängen, was man will. Es ist auch funktional das erste Gebot. Ohne dieses Gebot machen alle anderen Gebote keinen Sinn. Dann ist man einfach religiös. Aber diese ausschließliche, singuläre Bundesbeziehung zum befreienden Gott ist für die anderen Gebote der Bezugspunkt. Und dieses erste Gebot fordert, dass wir eine Priorität setzen in unserem Leben. Darum ist es auch das zentralste aller Gebote. Als Jesus von einem Pharisäer nach dem höchsten Gebot gefragt wurde, gab er ihm zur Antwort: Du sollst den Herrn, deinen Gott, lieben von ganzem Herzen, von ganzer Seele und von ganzem Gemüt. Dies ist das höchste und größte Gebot. Und ich habe schon in den Predigten, die wir in der Zeit, die ich hier gehalten habe, als ich in Hunsenschwil war, damals gesagt, dass die Bibel das Wort lieben und hassen oft als nicht das Emotionale meint, sondern als Priorisierung. Er liebte den und hasste den, heißt nicht, dass der zweite emotional gehasst wurde, sondern dass der zurückgestellt ist. Und der Liebe ist die Priorität. Und jetzt die Antwort, die Jesus hier dem Pharisäer gibt, dass du Gott liebst von ganzem Herzen, von ganzer Seele und von ganzem Gemüt, heißt, dass du dich mit deinem ganzen Wesen auf Gott ausrichtest. Im Alten Testament war es so, wie es im Neuen Testament ist, dass die Gnade vor dem Gehorsam steht. Immer zuerst. Gott schenkt, Gott gibt. Und dann kommt die Reaktion des Menschen. Liebe, also ausschließliche Bindung an den Befreier, ist die erste Reaktion eines Begnadeten und Befreiten. Und dieses Einhaken und Verankern unseres Lebens, diese Liebesbeziehung an den Befreier geht allen Geboten voraus. Darum ist es so zentral, essentiell, funktional das erste Gebot. Ohne das machen alle anderen Gebote keinen Sinn. Und die Liebesbeziehung, die Verankerungs- und Hakenfunktion im Bund zum befreienden Gott ist seitens des Menschen die Voraussetzung, die anderen Gebote einzuordnen. Ich hänge sie hier jetzt dran. Nur so macht es Sinn. Wenn das da fehlt, fällt alles andere und wir sind einfach religiös. Darum ist das erste Gebot so zentral. Und funktional das erste Gebot. Die anderen Gebote, die konkretisieren, was in dieser Gott-Mensch-Beziehung angelegt ist. Jesus gibt dem Pharisäer zur Antwort: Das andere aber ist dem gleich, das andere. Du sollst deinen Nächsten lieben wie dich selbst. In diesen beiden Geboten hängt das ganze Gesetz und die Propheten. Aber funktional muss eines zuerst sein, eben Gott, die Beziehung zu Gott. Und weil das so ist mit der von Jesus dargelegten Wertigkeit der Gebote, verstehen wir nun, weshalb jede Sünde gegen eines der neun anderen Gebote immer auch und vor allem eine Sünde quasi ist. Gegenüber Gott. Und deshalb, ich habe das nie verstanden, weshalb der David beten konnte: An dir allein habe ich gesündigt und übel vor dir getan, auf dass du Recht behaltest in deinen Worten und rein dastehst, wenn du richtest. Habe das nie begriffen. Der hat doch gegenüber der Bathseba gesündigt und ihrem Mann Uriah. Und der David sagt: Nein, an dir allein habe ich gesündigt. Natürlich hat er auch gegenüber diesen gesündigt. Aber er hat gemerkt, da ist ein Problem, weil alle Gebote in diesem einen hängen. Die größte Sünde ist nicht eigentlich das Übertreten der einzelnen Gebote, sondern der Götzendienst. Und Götzendienst ist fehlgeleitetes Vertrauen. ist eben das, wenn man sein Leben in einem anderen Loch verankert. Und diese Gottesbeziehung, die ist so einzigartig und singulär, dass sie durch keine Mehrzahl ersetzt oder ergänzt oder aufgewertet werden kann. Wir denken immer, die Mehrzahl sei besser als die Einzahl. Oder? Beim Bankkonto ist es doch so. Möglichst mehrere Nullen hinter dem Eins, oder? Ja. Bei ausschließlichen persönlichen Beziehungen ist aber jede Mehrzahl eine Verwässerung und eine Verminderung. Wer eine andere Person liebt und deren Zuneigung mit jemand anderem teilen muss, empfindet das nicht als Bereicherung einer Beziehung, sondern als einen Verlust, einen Verrat, als Untreue. Es gibt nur einen Gott, Singular, oder Götter, Plural. In der Gottesbeziehung gibt es deshalb nur Ausschließlichkeit, Einzahl, Singular. Und damit haben wir auch eine Erklärung, weshalb es bei der bekannten Begegnung vom armen Reichen und Jesus nicht um Geld geht. Man geht einfach bei der Auslegung, bei dieser Begebenheit am Sinn dieser Begebenheit vorbei, wenn man sagt, das Geld ist das Problem. Wer das sagt, hat das nicht begriffen, was da dahinter steht. Es geht nicht um Geld, sondern es geht darum, wo der Mensch sich verankert hat. Und ihr merkt, dieser junge Mann, der war religiös. Aber die Verankerung war nicht hier, sondern war woanders. Und das mit dem Reichsein, das kann man jetzt austauschen mit x etwas anderem, wo die Leute sich dran hängen. Und sie merken es alle, dass ihr Leben schief hängt, wenn sie nicht hier zentral verankert sind. Der junge Mann stellt die Frage, was fehlt mir noch? Er ist nicht erfüllt. Er ist religiös. Wir würden nun erwarten, dass Jesus ihm mit Geboten von der ersten Tafel, die das Verhältnis Gott-Mensch regeln, antwortet. Und indirekt macht das Jesus auch. Er sagt ihm aber prinzipiell, du hast dein Leben falsch verankert. Du liebst nicht wirklich Gott und hast ihn nicht an der Priorität, sondern deinen Besitz. Verankere dein Leben in mir. Ich bin Gott, ich bin die Türe, ich bin der gute Hirte, ich bin das Licht. Und dann folge mir nach und du wirst erleben, dass du dann nach Hause und zu deiner Lebenserfüllung findest. Wir können wählen in unserem Leben zwischen Gott und Götzendienst. Zwischen dem, der gesagt hat, ich bin das Brot, das dich letztlich sättigt. Ich bin das Licht, das dir wirkliche Orientierung im Leben gibt. Ich bin die Türe, die den Zugang und Erfüllung im Leben schickt. Ich bin der gute Hirte, der dich ein ganzes Leben bis zu deinem letzten Stündlein nicht alleine lässt. Und deshalb heißt das erste Gebot, dass wir Gott allein Gott sein lassen sollen in unserem Leben. Wir können auch der Logik der Abgötterei, der Götzendienst wählen. Sie werden uns versklaven. Sie reduzieren uns zu Inhumanität, sie entwürdigen uns, wir werden eine Karikatur unserer selbst, wir werden nicht zufrieden und sie verraten vor allem zuletzt jene, die ihnen vertraut haben, machen teilweise auch abhängig. Und so möchte ich schließen, diese Predigt über das erste Gebot mit dem, was Luther in seinem ersten großen Katechismus über das erste Gebot gesagt hat, und ich lese es euch vor. Einen Gott haben bedeutet, etwas haben, an das ich mein Herz hänge und dem ich unbedingt vertraue. Das heißt, du sollst mich allein für deinen Gott halten. Was ist damit gesagt? Und wie ist es zu verstehen? Was heißt einen Gott haben? Beziehungsweise, was ist Gott? Antwort: Ein Gott heißt etwas, von dem man alles Gute erhoffen und zu dem man in allen Nöten seine Zuflucht nehmen soll. Einen Gott haben heißt also nichts anderes, als ihm von Herzen vertrauen und glauben. Woran nun du dein Herz hängst und worauf du dich verlässt, das ist eigentlich dein Gott. Der Sinn des ersten Gebots, schreibt Luther, häng dein Herz allein an Gott und nicht an andere Götter. Das heißt, was dir mangelt an Glauben, an Gutem, das erhoffe von mir und suche bei mir. Und wenn du Glück und Not zu leiden hast, so kriech halt dich zu mir. Ich will dir genug geben und aus aller Not helfen. Lass nur dein Herz an keinem anderen hangen noch ruhen. Konkret heißt das, häng dein Herz nicht an den Gott Geld und Gut, sondern an den wahren Gott. Und so stehen wir mit dem armen Reichen vor dem Anspruch des ersten Gebots. Wahrscheinlich war dieser arme Reiche religiöser als die meisten von uns, aber er hat gespürt, dass es ihm keine Lebenserfüllung bringt. Und deshalb gibt es nur zwei Alternativen: radikal, grundsätzlich das Leben Jesus anzuvertrauen und in ihm zu verankern und glücklich zu werden, oder religiös zu bleiben und betrübt von dannen zu gehen. Du sollst keine anderen Götter haben neben mir. Egoistisch formuliert, weil Gott das Gute für uns will. Amen.